Gut, euch allen einen schönen guten Morgen. Ich war vor kurzem schon mal hier. Und die Frage, die ich eigentlich mal stellen wollte, ohne dass ihr jetzt ein Handzeichen gebt, hatte die letzte Predigt für euch irgendeine Auswirkung in eurem Leben? Gab es irgendeinen Punkt, wo ihr gesagt habt, das hat mich jetzt ermutigt, es hat mich ein bisschen korrigiert, es hat mich vorwärts gebracht, das will ich umsetzen im Alltag? Oder war das hier eine Informationsveranstaltung? Ich frage das deswegen, weil die Bibel sagt, dass wir uns selbst betrügen, wenn wir nur Hörer sind. Wenn wir nur hören, war eine coole Predigt, ne? Und der hat so feurig gepredigt und die Beispiele waren wieder so gut. Hä? Ihr Lieben, im Gottesdienst gehen wir durch die Tür der Erkenntnis, im Alltag müssen wir durch die Tür der Erfahrung. Und das beschenkt uns ja. Es ist ja nicht so, dass die Prediger hier vorne stehen, uns jeden Sonntag einhelfen und wir dann hier irgendwie geditscht nach Hause gehen. Ich hoffe jedenfalls nicht, sondern ermutigt. Und ich meine, was ich in meinem Leben erlebt habe, in den, diese werden es 40 Jahre, 39 Jahre, seit ich mit Gott unterwegs bin, wann immer Gottes Wort gelandet ist bei mir und ich gemerkt habe, ich muss etwas verändern, hat es eine positive Auswirkung gehabt. Also im Nachhinein habe ich mich nicht beschwert über Ermutigung, über Korrektur. Einfach mal zum Hören, auch für die Predigt heute, die wird wieder auch ein bisschen an die Substanz gehen. Und ich möchte uns mit dem, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, euch ermutigen. Ich weiß nicht, ob ihr die Losung heute gelesen habt, ja? Die Losung gibt heute für die Prediger eine eindeutige Aussage, ja? Das Wort Gottes zu predigen, ne? Das, was Gott uns aufgetragen hat, rüberzubringen. Und ich habe als Predigtext den Abschnitt aus dem Hebräer 2, 14 bis 15. Dort heißt es, weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme, dem, der Gewalt über den Tod hätte, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Sklaven sein mussten. Vater, wir danken dir auch an diesem Morgen für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist und diese Wahrheit uns frei macht. Und auch heute hören wir wieder so eine Botschaft der Befreiung, dass du uns frei gemacht hast, Sklaven der Angst zu sein, Sklaven des Todes zu sein. Und ich bete, wir beten, dass das in unserem Herzen ankommt, Heiliger Geist, dass du es lebendig machst in unserem Herzen, dass wir es verstehen und dass du mir die Gnade schenkst, das Wort Gottes so auszuteilen, wie du es möchtest. Amen. Der Schreiber des Hebräerbriefs beschreibt, dass die Furcht vor dem Tod, die Furcht vor dem Verlust unseres Lebens uns praktisch zu Sklaven gemacht hat. Wir klammern uns an dieses Leben, wir klammern uns an die Dinge, die unser Leben ausmachen und wir haben Angst, sie zu verlieren. Sklaven, zum einen Sklaven des Teufels und seiner Werke und Werte, und zum anderen Sklaven gegenüber unserem begrenzten irdischen Lebensfunken, den wir in uns haben. Im Normalfall, also haben wir alle Furcht vor dem Tod, ja, also keiner schreit jetzt danach, ja, es gibt schon ältere Leute, also unser Freund Johannes Steinmüller, der betreut da eine ältere Dame in Chemnitz. Ich weiß nicht, die ist 98 oder so. Die liegt im Bett, jeden Morgen wacht sie auf und sagt, ach Herr Jesus, hast du mich wieder nicht geholt. Ja, es gibt schon eine Sehnsucht danach, zum Herrn zu gehen, ja. Aber im Vollzug des Alltags ist es völlig korrekt und legitim, dass wir jetzt nicht unbedingt mit Todessehnsucht unterwegs sind. Wir versuchen, den Tod hinauszuschieben. Die Welt versucht, ihn zu ignorieren. Und manche versuchen, so intensiv wie möglich zu leben, um davon abzulenken. Die aber oft überhörte Botschaft in diesem Vers ist folgende. Wer sterben kann, der kann auch leben. Wer nicht sterben kann, der muss leben. Wer sterben kann, der kann leben, der kann das Leben hier genießen, weil er weiß, hey, das geht weiter. Da kommt noch so viel mehr. Wer nicht sterben kann, der muss leben, der muss alles in dieses Leben packen. So viel wie möglich mitnehmen und festhalten und versklavt werden dadurch. Und da sagt der Hebräerbrief, Jesus hat uns erlöst von der Furcht vor dem Tod und der daraus resultierenden Sklaverei, unser Leben so zu leben, als hätten wir nur dieses eine. Wir dürfen und müssen verstehen, das geht nicht nur um den biologischen Tod, ne? Es geht um das Ende von vielen Leidenschaften, von Süchten, von Haltungen. Es geht um das Ende von Besitztümern, die unser Leben geprägt haben, ob das Besitztümer sind, ob das Positionen sind, all diese Dinge, worüber wir unser Leben definieren. Ich bin das, weil. Ja? Und seit Adam und Eva dieses bedingungslose Geliebtsein von Gott, die Anerkennung, die Wertschätzung verloren haben, sucht der Mensch nach einem Ersatz, um das Loch auszufüllen. Wir sehen das schon in der Geschichte mit Kain und Abel. Ja? Kaum waren sie draußen, Mord und Totschlag. Der eine kriegt Anerkennung, der andere nicht. Und da, wo den Menschen Anerkennung versagt wird, dort wird er entweder krank oder er wird wütend. Ja? Und Kain ist wütend geworden. Keine Anerkennung. Wie? Und der kriegt die. Da muss ich immer was auf Twitter schreiben, auf Facebook, auf Instagram. Wieso hat er mehr Klicks oder die als ich? Ich meine, keiner holt heute noch irgendeine Schippe raus oder einen Hammer oder ja. Heute werden Menschen anders tot gemacht. Die Wahrheit aber ist, dass uns Menschen nur eine Beziehung zu unserem himmlischen Vater erfüllen und glücklich macht. Nichts. Und niemand kann diesen Platz in unserem Herzen ausfüllen, der dazu bestimmt ist, von Gottes Liebe, Anerkennung, Wertschätzung eingenommen und ausgefüllt zu werden. Und ich habe euch schon ein paar Mal erzählt, das wisst ihr, ne? Ich bin total glücklich verheiratet. Uns beiden geht's gut. Und ich sage den Vers nochmal. Die Wahrheit ist, dass uns Menschen nur eine Beziehung zu unserem himmlischen Vater erfüllen und glücklich macht. Nichts und niemand, auch nicht der beste Ehepartner und die beste Ehepartnerin nicht, kann das ausfüllen, was Gott uns geben will. Übrigens, das ist ein Geheimnis für eine glückliche Ehe. Ich erwarte das, was ich von Gott erwarte, nicht von meiner Frau. Ich erwarte von meiner Frau nicht das, was nur Gott geben kann. Erwarte das nicht von deinen Kindern und von deinen Enkeln, von deinem Mann. Wir definieren uns normalerweise über unseren Besitz, über unsere Gaben, über das, was wir darstellen, in einem Amt oder Position. Und es gibt so Geschichten, hat mal jemand die so biblische Geschichten in Versform gefasst, unter anderem von Ninive und auch die Geschichte von Bileam. Ja, und der Bileam soll das Volk verfluchen und in diesem Versform, in diesem Buch, sagt dann der König zu Bileam, und du bekommst auch einen Orden, der ist gerade heute erfunden worden. Ja, und als ich mal zur Musterung musste, ja, da kam dann so ein kleiner, ich wusste nicht, welchen Dienstgrad er hat, ja, der schnauzt uns an, wir sollten ihn grüßen, ich kannte den gar nicht, ja, und der hat einen Haufen Orden an seiner Jacke. Ne? Und immer wenn ich ihn angucke, musste ich mir das Lachen verkneifen, weil immer dieser Vers kam. Und du bekommst noch einen Orden, der ist gerade heute erfunden worden. Menschen definieren sich darüber, was sie sich anhängen können. Habe ich erreicht. Und dann wird das Leben gesteuert durch Verlustängste. Der Verlust dieser Dinge ist nun gleichbedeutend mit einem gewissen Sterben, einem Tod. Und somit leben viele, auch Christen, in einer beständigen Verlustangst und sind damit eben zu Sklaven geworden. Sklaven jener Macht hinter diesen Dingen. In der Sklaverei, in dieser Sklaverei tun sie fast alles, um ihre Lebensinhalte nicht zu verlieren. Und hier sagt Jesus im Lukas-Evangelium, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele oder verliert sein Leben. In diesem Vers sehen wir, dass Jesus das Leben erhalten nicht nur an das Organische, an das Leben bindet, ne, sondern eben auch an das Gewinnen der Welt, an Anhäufung von Ansehen, Besitztum und Ähnliches. Ne. Und mit der Welt ist eben sowohl Gewinn materieller und nicht materieller, wie Güter wie Einfluss, Position und Macht gemeint. Ne. Die Frage, die immer gleich dahinter steckt, da ist Gott jetzt dafür, dass wir alles abgeben oder dass wir im Sacktuch gehüllt, ja, durch die Gegend reisen? Nein, seid völlig entspannt, ihr seid alle Bibelkenner. Ihr wisst ja, was Gott seinem Volk verheißen hat, wenn es ins gelobte Land kommt, ja. Weinberge, die sie nicht gepflanzt haben, ja. Genug zu essen von allem. Milch und Honig, ja. Wir sehen, wie Gott Abraham gesegnet hat, seinen Sohn Isaak. Gott hat gute Sachen versprochen, die er uns geben will. Der Punkt ist nur der, wenn die Segnungen Gottes uns selbst nachher zu Abhängigen machen. Was sagt Gott zu seinem Volk, wenn du in das Land kommst und du Äcker aberntest, die du nicht gesät hast, wenn du Früchte isst, die du nicht gepflanzt hast, wenn du gegessen hast und satt bist, dann hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott vergisst, dass du ihn nicht vergisst. Ja? Wir dürfen das alles genießen, alles, was Gott uns gegeben hat, und den einen hat er mehr anvertraut und den anderen weniger. Ja, wir haben auch Freunde, die haben große Firmen, die haben auch große Verantwortung. Ja? Aber es ist nicht die Frage von viel oder wenig, auch der Arme kann sein Herz an Geld hängen, an dem kleinen Besitz, den er hat. Die Bibel ist voller Verheißungen, dass es uns gut gehen soll. Wir lesen im Psalm 112, Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Land, die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. Reichtum und Fülle wird im Hause sein und ihre Gerechtigkeit bleibt ewig. Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis von dem Gnädigen, Barmherzigen und Gerechten. Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leid und das Seine tut, wie es recht ist. Denn er wird ewiglich bleiben, der Gerechte wird nimmermehr vergessen. Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn, sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht. Er streut aus und gibt den Armen, seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich, seine Kraft wird hoch in Ehren stehen. Wir hören also und lesen, was Gott uns zugedacht hat. Warum dann diese Warnung? Es geht eben darum, dass wir als gefallene Menschen immer wieder in der Versuchung stehen, aus diesen Dingen und auch aus den Segnungen Gottes Unabhängigkeit zu kreieren. Ja? Der Mann mit der Scheune, ne? Der Bauer, der Reiche. Ja? Jetzt hat mir Gott eine reiche Ernte gegeben. Jetzt baue ich mir eine Scheune. Jetzt lege ich das Geld ordentlich an. Und wenn ich dann Rentner bin, dann kann ich davon leben. Ich sage nicht, ihr sollt euch anlegen, entspannt euch. Das ist die Frage, woran ich mein Herz hänge. Wir erleben das in diesen Tagen. Ich lese viel Zeitung, ich lese viel über Wirtschaft. Da hat irgendjemand in die Welt gesetzt, Elon Musk ist gestorben. Das ist dieser Tesla-Gründer, ja, der die große Fabrik baut, da in Brandenburg, okay? Haben die in die Welt gesetzt. Innerhalb von 2 Tagen ist die Aktie um ein paar Milliarden abgeschmiert. Da braucht nur einer einen Stecker ziehen, ihr Lieben. Versteht ihr, das ist dieser Punkt, ich kann mit dem, was Gott mir gegeben hat, verantwortlich umgehen, keine Frage. Aber es sollte nicht mein Leben bestimmen. Ich soll nicht daraus meine Unabhängigkeit von Gott kreieren. Wir erheben Macht, Position und Besitz, Beziehung zu Menschen, zu unserem eigenen Leben, dann zu unseren Göttern, auch unter Christen. Und diese Dinge werden dann das Zentrum unseres Lebens und wir beginnen darum zu kreisen und ihnen zu dienen und versuchen sie irgendwie zu erhalten. Den Besitz, der Position, alles, was wir unser Leben gehängt haben. Und glaubt mir, man spürt einen Menschen ab, ob ihn ein Amt ausfüllt oder ob er versucht, das Amt auszufüllen. Das spüren die Schüler in der Schule den Lehrer ab. ob ein Lehrer versucht, Autorität einzufordern, weil ich bin ja der Lehrer, oder ob er Autorität hat. Das spüren wir in der Gemeinde ab, bei den Predigern, bei den Pastoren. Das spüren wir in der Politik. Das sehen wir, ob da jemand von Gott her ein Amt bekommen hat oder ob er versucht, ein Amt auszufüllen. Da wird es manchmal lächerlich, oder? Alles, was ich mir nehme, das muss ich verteidigen. Was ich geschenkt bekomme, das kann ich genießen, behalten und kann es wieder loslassen, weil ich weiß, ich bekomme etwas anderes geschenkt. Alles, was ich mir nehme, an Amt, an Position, sei es in der Gemeinde, sei es in der Wirtschaft oder eben, wir erleben das in diesen Tagen in der Politik, oder? Was ich mir nehme, an Macht, an Position, das muss ich verteidigen. Aber was Gott mir geschenkt hat, an Position, an Einfluss, das kann ich genießen. Weißt du, wie du Einfluss auf deine Umgebung bekommst? Ihr kennt alle diese japanischen Brunnen oder so, die sind ja Firma, ne? Diese Überlaufbrunnen, ja? Die obere Schale wird voll und irgendwann hat die obere Schale Überfluss. Und dann hat sie Einfluss auf die nächsten Schalen. Hä? Und dann werden die voll. Und dann haben die irgendwann mal einen Überfluss. Und dann haben sie Einfluss. Weißt du, wie du Einfluss bekommst auf deine Kinder, auf deine Enkel, auf deine Umgebung? Es muss von oben her überfließen. Wenn es überfließt, dann hast du Einfluss. Dann sagt die Bibel, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Steht nicht hier, aber Gott hat mir gesagt, heute Morgen in der Losung, ich soll predigen, was er mir sagt. So gewinnen wir als Gemeinde Einfluss. Warum? Weil wir alles von ihm erwarten. Nicht von Ämtern, Positionen und Menschen. Was ich mir nehme, muss ich verteidigen. Was ich geschenkt bekomme, kann mir niemand streitig machen. Was damit einhergeht, ist dann die Angst, dass wir diese Dinge verlieren könnten. Und diese Verlustangst ist das Sklavenhalsband, das der Feind Gottes um uns legt, mit dem er uns bindet und führt, wie er will. Wir sind zu Sklaven geworden, Sklaven der Furcht, Sklaven der Sünde und Sklaven, unser irdisches Leben zu verlieren. Jesus aber hat uns erlöst. So hat er alle befreit, alle, die ihr Leben lang in der Furcht vor dem Tod gefangen waren. Die Kinder aber sind wir, Menschen aus Fleisch und Blut. Christus ist nun auch ein Mensch geworden, wie wir, um durch seinen Tod den Teufel als dem Herrscher über den Tod die Macht zu entreißen. Was wir verstehen lernen müssen, ist die Realität der Aussage, er hat uns erlöst von der Furcht vor dem Tod, die uns dazu bringt, Sklaven, Gebundene, Unfreie zu sein. Könnt ihr euch das vorstellen, was das bedeutet, keine Verlustangst mehr zu haben? Morgen aufzustehen und sagen, hey, das Leben ist schön. Kannst du dir vorstellen, ein Leben ohne Verlustangst? Der erste Punkt ist, du bist nicht mehr erpressbar. Ja? Wir können loslassen und der Feind Gottes und unser alter Mensch hätte keine Gewalt mehr über uns. Jesus lebte in dieser Freiheit. Als er in Johannes 14,30 sagt, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt, er hat keine Macht über mich. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. In diesem Vers steckt so viel drin. Ich könnte da schon wieder ein extra Thema machen. Ja. Der Teufel kommt und will Jesus prüfen. Er prüft ihn. Und Jesus stellt sich hin und sagt, der findet nichts. Ihr Lieben, Männer. Ich frage mal nur die Männer. Wenn der Teufel jetzt kommt und dich prüft, findet er was? Kannst du sagen wie Jesus? Ja, soll er mal kommen. Jesus hat mir meine Schuld vergeben. Neulich habe ich poste ja viel im Internet, ja. Bin einfach so unterwegs, weil ich sage, das Wort Gottes muss ins Internet. Neulich habe ich gepostet, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Jesus hat alle deine Sünden gesehen. Dann antwortest du korrekt? Na, das hoffe ich doch. Denn er hat sie mir alle vergeben. Der Teufel kommt, er prüft und Jesus sagt, er findet nichts. Wisst ihr, was das für eine Freiheit ist? Wenn ich weiß, mir sind meine Sünden vergeben, meine Schuld. Da gibt es nichts mehr, wo er mich anklagen kann. Es gibt also zwei Möglichkeiten, wo der Teufel uns jagen kann. Das eine ist Schuld. Schuld, die ich nicht bekenne, wird er in die Öffentlichkeit zerren, um dich anzuklagen vor Gott, vor Menschen und vor dir selbst. Deswegen sagt Corrie ten Boom, wenn du gesündigt hast, musst du schneller bei Gott sein als der Teufel. Dann kann er dich nicht mehr anklagen. Keine Frage, wir heilen Sünde. Wir machen dumme Sachen, wir denken manchmal doofes Zeug. Ja? Geh damit zu Gott. Und das Sünde bleibt nicht im Verborgenen. Das zeigt uns die Politik in diesen Tagen, oder? Manchmal denkst du, wie naiv können Politiker sein? Entschuldigt mal. Wer glaubt denn heute noch, in der heutigen Zeit irgendwas im Verborgenen, irgendwelche Deals machen zu können? Wie naiv muss man heute sein, zu meinen, es bleibt verborgen? Sünde hat eine eigenartige Dynamik. Sünde will im Verborgenen, im Heimlichen getan werden. Aber kaum ist sie getan, bettelt sie darum, ans Licht zu kommen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sünde ans Licht kommt. Die eine ist, du bringst sie ins Licht. Und die andere ist, der Teufel zerrt sie ans Licht. Ja, die erste Möglichkeit ist die weitaus bessere, oder? Die zweite Sache, womit er uns jagen kann, der Teufel, sind eben Verlustängste, Verlust- und Zukunftsängste. Also lerne loszulassen. Jesus hat sein Leben ganz in die Hand seines Vaters gelegt. Was Jesus an Gehorsam lernen musste, war die geballte Macht und Autorität, die für ihn, die ihm zur Verfügung stand, nicht für sich einzusetzen. Das, was er von seinem Vater an Segnungen bekommen hat, ja, kurz vor der Kreuzigung, wo sie ihn gefangen nehmen, ja, und Petrus zum Schwert greift. Und Jesus sagt, meinst du nicht, ich hätte Macht? Und mein Vater würde sofort 12 Legionen Engel, eine Legion 6000 Mann, eine römische Legion, ja, 12 Legionen Engel aufmarschieren zu lassen. Meinst du nicht, ich hätte die Macht? Jesus stand diese Macht zur Verfügung. Der Hebräerbrief, er musste gehorsam lernen. Dachte ich mir, wie musste der gehorsam lernen? Jesus musste gehorsam lernen, das, was ihm zur Verfügung steht, was Gott ihm anvertraut hat, nicht für sich selbst zu nehmen. Das ist auch ein Lernen, ihr Lieben. Das, was Gott uns anvertraut hat, an Zeit, an Geld, an Wohnung, an Häusern, an all den schönen Dingen, die wir genießen, sie für Gottes Reich einzusetzen. Das Geheimnis ist, lernen loszulassen, was du selber nicht festhalten kannst. Denke mal für einen Moment darüber nach, was dir im Augenblick am wichtigsten ist, wie viel Energie du dafür einsetzt, es am Laufen zu halten und wie viel Angst du hast, es zu verlieren. Und dann beginne es im Geist loszulassen. Gib es in Gottes Hände. Vertraue ihm, dass es für dich erhalten kann und wenn er es dir wegnimmt, dass er dir was anderes gibt. Wir leben so ich-orientiert in unserer kleinen Welt, um unsere kleine Welt drehend und merken gar nicht die Ketten, die wir uns selbst angelegt haben. Doch Jesus sagt uns, ich habe euch davon frei gemacht. Euer Leben, selbst euer Leben kann euch nicht wirklich genommen werden. Könnt ihr euch das Maß an Freiheit vorstellen, das du hättest, wenn du dir nicht mehr sorgen müsstest um dein Leben? Um das, was dein Leben erhält und ausmacht? Meine Frau und ich hatten vor einigen Jahren mal ein Ehepaar in unserem Alter zur Seelsorge und diese Frau, die kennt ihr alle. Ihr habt ihr vielleicht auch in der Gemeinde. Das ist diese Frau, die sich um alles sorgt. Sorgt sich um die Familie, um die Enkel, um die Nachbarn, um die Leute im Dorf. Die sorgt sich einfach um alles. Dann ruft sie auch alle Leute an fürs Gebet. Ja? Oh, hast du schon gehört? Oh, wir müssen beten. Und dann, ja. Und sie saß auf dem Sofa und ich sagte ihr, stell dir mal vor, ab morgen alles geklärt, du musst dich nie wieder sorgen. Da ist die Frau blass geworden und sagt, was soll ich denn dann machen? Und das zeigt, ja, das zeigt so eine innere Not, oder? Es ist aus unserem zweiten Ich geworden, zu sorgen. Wir dürfen loslassen. Wir leben von anderen Gütern. Im Lukas heißt es, er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Die Menge unseres Besitzes oder die Länge unseres Lebens ist nicht alles an Lebensqualität. Denn das alles können wir in einer Sekunde verlieren. Das zeigt uns das Geschehen in der Welt. Und Habgier, sagt die Bibel, für einen Christen ist wie Götzendienst, weil wir den Ressourcen, die wir besitzen, mehr zutrauen als dem lebendigen Gott. Mein Leben und all meine materiellen und immateriellen Besitz im Vertrauen auf Gott loszulassen, bringt Frieden und Gelassenheit. Niemand, kein Umstand mehr kann dich erpressen, denn dein Leben und dein Besitz ist dem Vater geborgen und er hat gute Gedanken über dich. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an, sie verlieren schnell ihren Wert oder werden gestohlen. Sammelt vielmehr Schätze im Himmel, die nie ihren Wert verlieren, die kein Dieb mitnehmen kann. Wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Nochmal, es geht nicht um äußere Armut, es geht um Prioritäten. Ja, darum geht es. Auch arme Menschen können extrem materialistisch eingestellt sein und das Wenige, das sie besitzen, zu ihrem Gott machen. Es geht um die grundsätzliche Herzenshaltung und innere Freiheit. Hört also auf, voller Sorgen zu denken, werden wir genug zu essen haben? Was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Wollt ihr denn leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und sich nur mit diesen Dingen beschäftigen? Euer Vater im Himmel weiß genau, dass ihr das alles braucht. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird euch alles gegeben, was ihr nötig habt. Hört also auf, voller Sorgen zu denken. Wollt ihr den Menschen ähnlich werden, die Gott nicht kennen? Das Problem des christlichen Zeugnisses in diesen Tagen ist auch Unglaubwürdigkeit. Unglaubwürdigkeit mancher Nachfolger. Denn sie leben in derselben Grad von Lebensangst wie all die anderen auch und es gibt kaum einen Unterschied zu den Menschen, die ohne Gott leben. Es geht jetzt nicht darum, mit Fingern auf andere zu zeigen. Das ist immer die Frage. Mir gefällt diese Geschichte vom Abendmahl. Ja, wir feiern nachher Abendmahl, ne? Nee, nicht vom Abendmahl. Doch, ja. Doch, wo Jesus in die Runde sagt, einer von euch wird mich verraten. Und alle sofort, der Petrus, der hat die größte Klappe. Was sagen alle? Bin ich es. Das ist die korrekte Antwort auf so eine Predigt. Nicht der da, ach, von der haben wir schon immer gewusst. Nee, die Frage, bin ich es? Das ist die korrekte Frage. Wir sind berufen, in dieser Welt durch unser Leben zu zeigen, dass es einen inneren Frieden gibt, der höher ist als alle Krisen, Ängste, die uns derzeit umgeben. Wir erleben das live. Und in Maleachi heißt es, ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Wir werden am Ende den Unterschied sehen zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Deswegen setze die richtigen Prioritäten. Jesus ermutigt uns, richtige Prioritäten zu setzen. Das bedeutet, Gottvertrauen einzuüben und zu erfahren, wie Gott unser Vertrauen belohnt. Ja, wir wissen, dass wir geliebt sind von Gott. Wir haben das auch schon mal intellektuell verarbeitet und so. Ne? Aber es praktisch und emotional zu erfahren, ist ein großer Unterschied. Ja, und es gibt auch einen großen Unterschied zwischen Christ werden und die Botschaft vom Kreuz zu verstehen. Das ist ein Unterschied. Das ist in meinem Leben so, ja. Es gibt ja auch so Prediger auch im Internet unterwegs, die sagen, wir müssen mehr Buße predigen. Wir müssen den Leuten sagen, kehrt um und bekehrt euch und tut Buße. Und ich denke immer wieder, wenn ich die Botschaft zu meinem Gottnachbarn bringe, da redet er 3 Tage nicht mehr mit mir. Wisst ihr, wie ich zum Glauben gekommen bin? Ich bin zum Glauben gekommen, weil da eine Gruppe Christen war, ich wollte dazugehören. Da habe ich ein Gebet nachgeblabbert. Könnt ihr lesen in dem Heft da hinten, in dem, habe ich schon mal mitgebracht, gibt inzwischen ein zweites Heft, was da hinten liegt, den Nachfolgeheft, könnt ihr mitnehmen. Ich habe ein Gebet nachgeblabbert, weil ich zu den Christen gehören wollte. Wisst ihr, wann ich Buße getan habe? Je näher ich Gott gekommen bin, je mehr ich Gottes Liebe, seine Heiligkeit kennengelernt habe, habe ich aufgehört mit den wechselnden sexuellen Beziehungen, habe ich aufgehört mit Rauchen, habe ich aufgehört mit Klauen, all diese Sachen. Weil ich Gott näher gekommen bin, habe ich Buße getan. Das hat mein Leben verändert. Wisst ihr nicht, sagt die Bibel, dass sich die Güte Gottes zur Umkehr leitet? Nicht das Gericht. Steht alles nicht hier heute, aber irgendwo hat es eine Botschaft für uns heute Morgen. Manche Christen sind von Gott enttäuscht. Es gibt Christen, die haben mit Gott gelebt und dann sind sie in ihr altes Leben und denken zurück. Ich kenne solche Leute auch, haben mir das erzählt. haben dann gesagt, es hat nicht so funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe. Und ich denke, hä, was? Was hat nicht funktioniert? Gott? Der Pfarrer? Der Kirchenchor? Ich möchte es immer wieder wiederholen in fast jeder Predigt. Mal abgesehen von meinem verkorksten Leben ohne Gott. Ich, Jürgen Werth, war aufgrund meiner Schuld zum Tode verurteilt. Ich war verurteilt, die Verdammnis, die Ewigkeit in der Verdammnis zu verbringen. Dass dem nicht so ist, dass ich mich freuen kann an meinem Leben hier und auf die Ewigkeit, habe ich einem einzigen Umstand zu verdanken. Jesus starb für mich. I am a great sinner, but my God is a much bigger Savior. Ich bin ein großer Sünder, aber mein Gott ist ein noch größerer Retter. Entschuldigt bitte meine Ausdrucksweise, aber ich müsste bescheuert sein, meine Nachfolge, mein Leben mit Gott an irgendwelche Segnungen und Bedingungen zu knüpfen. Und ich hoffe für einen jeden von euch, dass ihr heute aufstehen könnt und sagen könnt das Gleiche. Ich war zum Tode verurteilt, aber Jesus ist für meine Schuld gestorben. Das alleine ist Grund, ihm nachzufolgen. Man kann es auch anders ausdrücken, wie Ulrich Barzani zum Kirchentag: Ich habe keine Lust auf theologische Tarifverhandlungen. Der Satz gefällt mir. Da gibt es nichts zu verhandeln. Leben oder Tod, Segen oder Fluch. Was willst du denn da verhandeln? Zurück zum Thema. Unser Vertrauen zu Gott beginnt im Kleinen. Und dann wachsen wir in dem Vertrauen. Ja? Fürchtet euch nicht vor denen, sagt das Wort Gottes, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Ja, wir sollen eine Freiheit erlangen bis an den Punkt, wo wir unser Leben niederlegen können, wenn es denn sein müsste. Jesus redet nicht von Fanatismus, ja, sondern von einer Würde, die vorgelebt wird, wo du nicht mehr erpressbar bist. Ja, es gibt diese Geschichte von diesen Christen, die in der römischen Arena den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden. Und die standen dort unten, haben Lobpreislieder gesungen. Die Folge war, dass Römer, freie Römer, in die Arena gesprungen sind und sich zum Glauben bekannt und augenblicklich von den Löwen getötet wurden. Das ist die Geschichte. Wenn du stirbst, dann stirb mit Würde. Sieht man manchmal so in so alten Heldenfilmen, ja, so Sandalenfilmen, ne? Das wünsche ich uns, wenn wir gehen müssen. Das wünsche ich mir, dass wenn wir gehen müssen, wir müssen gehen, Leute. Vor euch steht ein sterbender Mann. Und er spricht zu sterbenden Menschen. Ja, wir müssen gehen. Lasst uns Gott darum bitten, dass wir mit Würde sterben, dass wir mit Zuversicht gehen. Wir sind nicht mehr erpressbar. Das ist so schön. Wir wissen, dass uns niemand etwas nehmen kann, weil uns alles von ihm gegeben worden ist. Wir werden es zurückbekommen, in diesem Leben oder später. Jesus antwortet, das sollt ihr wissen, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder, seinen Besitz aufgibt, um mir zu folgen und das Evangelium weiterzusagen, wird schon hier alles hundertfach erhalten. Ein Zuhause, Brüder und Schwestern, Eltern und Kinder und alles, was er zum Leben braucht. Alles, was er zum Leben braucht. All dies wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgungen, hier auf dieser Erde gehören. Und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Viele, die jetzt eine große Rolle spielen, werden dann nichts mehr bedeuten. Und andere, die heute die Letzten sind, werden dort zu den Ersten gehören. Zum Schluss, denkt noch einmal für einen Moment darüber nach, was dir am wichtigsten ist, wo deine größten Sorgen liegen. Wie viel Energie du dafür einsetzt, das am Laufen zu halten. Wie viel Angst du hast, es zu verlieren. Christus hat uns befreit von der Angst vor dem Tod, so dass wir nicht mehr als Sklaven leben müssen, gebunden an Dinge, die wir eh nicht festhalten können. So lasst uns auch als Befreite leben, dass wir andere damit einstecken, neugierig machen und sie einladen. Wisst ihr, was für mich ein Ziel ist, was ein Ziel ist für uns alle? Wenn du zu einem Menschen, der Gott nicht kennt, sagen kannst, lebe so, wie ich mit Gott lebe. Und du wirst ein erfülltes Leben haben. Paulus sagt, seid meine Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer bin. Ob du nun viel oder wenig hast, krank oder gesund bist, dass Gott uns bedingungslos liebt, dass er in uns lebt und wir die Ewigkeit bei ihm verbringen, kann uns niemand mehr nehmen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser menschliches Denken. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Amen.